bekomme in einer Prüfung eine Frage zur Fahrbuchstellung. So fange ich fast immer ganz offen an zu fragen. Jetzt wollen wir mal gucken. So, hören Sie meinen Ton jetzt? Also, erstmal herzlich willkommen. Prüfung. Frage: Welche Farbrepräsentationen im Rechner kennen Sie denn überhaupt? Oder allgemein, welche Farbrepräsentationen kennen Sie? Keiner ist jetzt verpflichtet, alles zu sagen, sondern nur das, was er weiß. Und typischerweise sage ich dann, wenn Sie 8 oder mehr nennen, dann haben Sie sowas wie eine 1. Okay, dann gucken wir mal. HSL. RGB. CIE. Ne, das ist nur CIE, das ist noch kein System. XYZ. Ja. CIE. Luft. Und Lab, HSB, HSB, tja, für eine 1 reicht es noch nicht ganz. Gut, aber er weiß noch was, er auch. sRGB. Ja. Gut. CMYK, ja. Wie haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach Leute, irgendwas noch. Also das kann ich, das ist zwar, ja. HSV, was Sie sich alles so merken, ja, okay. Hä? Bitte? YUV. Ja. Ja. Okay. Okay, dann klassifizieren wir die mal ein bisschen. Kriegen wir das auch noch hin? Also wenn es jetzt wirklich eine 1 sein soll, dann müssten wir es jetzt so ein bisschen klassifizieren oder gruppieren mindestens. Fangen wir mal an mit RGB und dann der Sonderform sRGB. Was ist denn das? Wie würden Sie das denn bezeichnen? Also, ja. 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 Sie können sich auswählen. Also ich werde dann schon was dazu sagen. Ja, RGB nennt man oft Primärvalenzen oder Primärfarben. Das ist schon okay, ja. Aber das sind auch, ich sage mal ein Stichwort, Grundfarben. Und zwar welcher Farbmischung? Grundfarben der additiven Farbmischung. Okay. Das wäre das. Gut. Ja? Okay. Der subtraktiven Farbmischung. Gut. Und das beides zusammen nennen manche Leute dann auch physikalische Systeme, also gut, das, aber das ist nicht so wichtig. Gut. Okay. Was ist denn das hier oben? Ich habe Ihnen ja schon eine Hilfestellung gegeben, das ist so eine Gruppe wieder. Ja?
Das sind Systeme, die basieren auf Farbton, Sättigung und irgendeinem dritten Wert.
Ja. Okay. Und der dritte Wert? Heißt entweder Lightness, Brightness oder Value. Und was entspricht dem? Oder? Ja. Genau, die Helligkeit. Ja. Lightness und Brightness sind beides Helligkeitswerte, ohne jetzt auf die Details einzugehen, und Value auch. Aus welchem System werden die denn hergeleitet? So hab ich es auch vorgetragen, ja?
Aus RGB.
Aus RGB, ja, genau. Also das sind direkt Ableitungen aus RGB. Okay. Gucken. Und was sollen Sie also leisten? Sind wahrnehmungsorientiert. Orientiert, also näher an der Wahrnehmung dran. Das stimmt. Sind aber einfache Ableitungen. Wir schauen uns das gleich nochmal Systeme. Okay. So. Was ist denn YUV? Wer hat das gesagt? Irgendwer? Ja. Genau. Ist zwar historisch, historisch was? Haben Sie alle schon gesehen? Das sind die Farbkomponenten des deutschen Farbfernsehsystems. Farbfernseher, haben Sie schon mal gesehen? Ja, ne? Gut, okay. Also, und zwar des PAL-Systems. Das sind die Farbkomponenten des PAL-Systems. Okay. Gut. Ja, jetzt fehlt hier noch in der Mitte was. Was war da? Das Ziel. Wofür steht CE? Kommission. International de Leclerc. Genau. Hallo. Und was war deren großes Ziel? Genau, sie wollten Farben einfach messbar machen. So wie mit dem Zollstock. Das heißt, dazu braucht man normale. Ja, wie den Meter, der Urmeter, das ist ein Normal. Urkilogramm ist auch ein Normal. Ohne ein Normal können sie nicht vergleichen und geht es halt nicht. Genau, hier das sind... Wie nennt man das? Also man könnte sagen farbmetrische Systeme, ja? Metrische Systeme. Das heißt, wenn ich von einer Farbmetrik spreche, weiß ich immer, es gibt ein Abstandsmaß, und so weiter. Ob das jetzt mit irgendwas korrespondiert, steht noch auf dem anderen Blatt, nämlich der Unterschied zwischen dem und dem ist welcher? Ja. Ja. Also war in Ihrer Aussage sehr viel Richtiges da drin, herzlichen Glückwunsch, aber auch einiges an Quatsch. Ja. Vollkommen richtig. Das hier sind wahrnehmungsmäßig gleichabständige Systeme. Ja, okay, das schauen wir uns gleich mal nochmal genau an. Also wahrnehmungsmäßig gleichabständig. Ja, lesen können Sie es eh nicht, also das kann ich auch so machen. Wahrnehmungsmäßig gleichabständig, gut. Ja, damit haben wir alles beschrieben. Aber eine wichtige Gruppe, also das wäre ein Farbfernsehsystem, sehr gut. Die Grundfarben, die physikalischen Systeme der additiven Farbmischung und der subtraktiven Farbmischung. Dann haben wir wahrnehmungsmäßige, daraus abgeleitete Systeme, wahrnehmungsorientierte Systeme, mehr kann man wirklich nicht sagen. Und dann haben wir die farbmetrischen Systeme. Können Sie sich vorstellen, also um etwas zu erreichen, wenn Sie ein Bild auf Ihrem Monitor sehen, Sie übertragen dieses Bild elektronisch an Ihren Kommilitonen und Sie möchten gerne, dass der dasselbe sieht, dasselbe Bild wie Sie. Und nicht nur ungefähr, sondern möglichst gleich. Was müssen Sie dann machen? Sie müssen Ihre Systeme kalibrieren. Okay? Also dieses sRGB ist so eine Kalibrierung. Ja? Und diese Systeme sind auch kalibriert. Wie mache ich denn das jetzt? Ich mache das irgendwie ein bisschen gelb. Das sind beides kalibrierte Systeme. Dieses S ist auch eine Kalibrierung. Dieses ist auch kalibriert. Da sprechen wir gleich oberflächlich drüber. Im Detail machen wir es nächstes Mal nochmal. Und alle anderen sind nicht kalibriert. Gut. Das heißt, er kann Ihnen RGB-Werte angeben und Sie können unter Umständen da gar nicht, also Sie haben gar nichts davon. Sie können es zwar anzeigen, also dann, wenn er sagt, das ist ein Rot, dann kommt bei Ihnen auch ein Rot aus, aber auf keinen Fall dasselbe oder das Gleiche. Okay, das ist nicht kalibriert. So. Jetzt, was würden Sie denn jetzt sagen bei diesem System? Was ist das wichtigste Kriterium? Mal, was fällt auf? Weil jetzt außer diesem. Um eine Farbe festzulegen, braucht man immer wie viele? Ja? Drei Komponenten. Gut. Und woran liegt das? Genau, an unserem Wahrnehmungssystem. Denn wir haben drei unterschiedliche Rezeptoren. Man behauptet von Frauen auch, dass aber wenige Frauen, dass die vier Rezeptoren haben, also drei, vier Arten. Aber darauf ist das nicht abgestellt. Also gut, drei Komponenten. X, Y. Zwei Komponenten, oder? Ein großer Betrug. Das C, E, X, Y, diese Farbnormtafel.
Ja, die dritte Komponente wäre dann Y, ist einfach nur hier noch
testen. Genau. Also, Y, X, Y. Genau. Wären die drei Komponenten, also Helligkeit und zusätzlich dieses XY. Und das XY sind Projektionen aus XYZ. Ja? Also direkt eine Projektion aus dem System X, Y und Z liefert klein x zum klein y. Und wenn ich groß Y dann wieder zunehme, dann habe ich wieder ein dreiwertiges System. Sehr, sehr gut schon mal. Trotzdem haben wir noch was vergessen. Jetzt gehen Sie doch mal bitte so in so ein Malerfachgeschäft und sagen, ich habe mir das zu Hause entworfen. Ich hätte gern die Farbe CE. Groß X, Groß Y, Groß Z und dann geben Sie irgendwelche Werte an. Tja, meinen Sie, dass Sie erfolgreich den Laden verlassen können? Also wenn ja, haben Sie sehr, sehr viel Glück gehabt, weil Sie einen sehr erfahrenen Verkäufer haben. Aber erwarten können Sie das nicht. Oder Verkehrspolitiker, die irgendwie festgelegt haben, wie das Rot beim Stoppschild auszusehen hat. Das sogenannte Signalrot hat sogar einen Namen. Sie müssen gar nicht so was Schweres. Ich stelle immer ganz leichte Prüfungsfragen. Also, was gibt es noch? Es gibt noch Farbnamen. Rot, Violett, Lila, was weiß ich, alles Mögliche. Ist auch ein Farbsystem. Ja? Okay. Was gibt es noch? Ist gemein, ne? Aber wir sind jetzt 10 Leute, wenn jeder jetzt, was ist denn historisch ganz, ganz wichtig? Die alten Griechen, Leonardo da Vinci, Newton, was haben die denn gemacht? Die haben Farben geordnet. Also es gibt noch Farbordnungssysteme. Das sollte ich da eigentlich drunter schreiben. Und jetzt geben Sie mir mal ein Beispiel für ein Farbsystem. Wieder, Sie wollen Ihre Bude renovieren, wollen Farbe kaufen. Haben Sie noch nie gemacht, ne? Ich sage jetzt nicht, und das habe ich nicht gesagt, ne? Ich habe nicht gesagt, dann muss das bei Ihnen aber fürchterlich aussehen. Habe ich nicht gesagt. Ja. Ja.
Und man hat dann halt so Schablonen und das sucht man sich dann eins aus und im Betrieb hat das dann eine eigene Seriennummer.
Genau, oder so. Also es gibt natürlich firmenspezifische Farbordnungen, da können Sie dann, oder auch Mischungen, da können Sie sagen, ich möchte gerne diese Farbmischung und dann rühren die Ihnen das an. Da. Sie können oder auch festgelegt sind zum Beispiel industriemäßig das RAL-System. RAL, Reichsausschuss für Lieferbedingungen oder so ähnlich heißt das. Aber bin ich jetzt nicht ganz sicher. Also ist irgendwas Altes, heißt aber immer noch Reichsausschuss, ja. Ja, oh. Jetzt machen Sie sich's aber schwer, okay? Das ist ja keine Prüfung, dann können Sie nach Farbtemperatur, ja? Okay, in Kelvin. Also hier bei den Farbordnungssystemen müssen Sie drei auf jeden Fall kennen. RAL, nicht wieder vergessen, RAL, und das hat eine Farbnummer dann, es gibt einen RAL-Ton, es hat aber auch einen Namen. Also Signalrot ist irgendwie RAL 200 irgendwas, also whatever. Dann gibt es Mansell. Okay, ein amerikanischer Farbwissenschaftler, der was gemacht hat? Der hat gewissermaßen den Psychologenversuch. Ich werfe euch einen Haufen Farbplättchen hin, sortiert die mal, hat der 100.000 Mal durchgeführt. Ja? Und zwar mit dem Ziel, Mansell, die Farbstufen, die hier drin sind, sind auch gleichabständig. Also die Mansell-Stufen sind gleichabständig. Das, was wir dann auch letztlich hier wieder erreichen. Dann gibt es da noch Oswald, das ist ein deutsches System, das ist so ähnlich wie Mansell, aber ähnlich. Ja. Dann gibt es NCS, das ist ein schwedisches System. Damals war es so international, so ganz fürchterlich war es noch nicht. Also bis da hat das doch jeder für sich selber gemacht. RAL, Mansell, und was sollten Sie noch kennen? Die Drucker, also die so Farbdrucke machen, in welchen Systemen arbeiten die? Irgendeiner eine Freundin oder ein Freund, der Designer ist? In Deutschland das System, ein deutsches System auch wieder, heißt HKS. Da geht es auf Druckfarben, ja? Okay. Und international benutzt man eher wo es auch Buntstifte zu gibt, die genau diese Farbtöne haben. Das fällt Ihnen gerade nicht ein, ne? Mir auch nicht. Es fällt mir gleich wieder ein, aber im Moment ist es weg. Bestimmt noch im Laufe dieser Vorlesung. Ich muss nur meinen Hirnkasten mal beauftragen, das zu suchen. Okay, es kommt gleich irgendwann. So, aber sehen Sie, Sie können überhaupt nicht mehr durchfallen bei mir in einer Prüfung. Wenn Sie sich jetzt bei jedem Begriff, den wir gesagt haben, wenn Sie da auch irgendwie eine Vorstellung haben, was dahinter steht, ja, ist alles gut. So. Jetzt noch eins. Der Unterschied von RGB zu HSB, HSL oder HSV. Was steckt dahinter? Das sollten Sie noch verstanden haben. Der Übergang von RGB. Male ich hier mal R, G und hier das B hin. Welche Form? Ja, ja, okay. Ist ein Würfel. Das genau wollte ich erst mal wissen. Ja, genau. RGB wäre ein Farbwürfel. Okay. Was steht jetzt hier ungefähr hier? Ganz rot, ja, und das wäre R gleich 1, ja, B gleich 0, RG, also G auch gleich 0, ja, genau. Also das läuft, das ist ein Einheitswürfel, wenn Sie so wollen. Und ob Sie das nun in Integer von 0 bis 255 kodieren oder als Prozentwerte, ist egal. Wir können einfach sagen, es ist ein Einheitswürfel. Was ist jetzt eines, oder was ist die Grundidee dieser Systeme? Ja? Genau. Und wie können Sie sich das vorstellen? Was wird da wirklich gemacht? Was ist denn hier für eine Farbe im Ursprung? Schwarz. Genau. Was ist hier für eine Farbe? Er weiß alles. Ja. So. Und wo sind alle Grautöne? Entlang der Hauptdiagonalen, genau. So. Da sind alle Grautöne. So, und jetzt habe ich eine schwierige Aufgabe für Sie. Weil ich eben gerade keinen großen Würfel zur Hand habe. So, nehmen wir mal so an, das wäre ein großer Würfel. Jetzt können Sie sich vorstellen, die Hauptdiagonale geht von da, ja, nach da. Okay? Und jetzt schauen Sie entlang der Hauptdiagonalen. So. Also da so rein. Okay? Was sehen Sie dann als Form, ja? Ja, entlang der Hauptdiagonale sind die Grautöne, aber das hier ist der eine Eckpunkt des Würfels. Jetzt schauen Sie so auf den Würfel. Das ist ein bisschen schwer, sich das vorzustellen. Das ist reine Geometrie, ja? Ja, Sie sehen ein Sechseck. Also, Sie sehen nicht alles, aber wenn Sie die verdeckten Punkte auch sehen könnten, würden Sie ein Sechseck sehen. Also Sie sehen hier in der Mitte ist schwarz. Okay? Sie gucken entlang der Hauptdiagonale, dann wird, oder ist weiß, wir können auch weiß da hinschreiben. Weiß, Sie gucken entlang der Hauptdiagonalen, dann ist schwarz da hinten verdeckt. Okay? Liegt ja direkt dahinter. Und hier rundherum liegt ein Sechseck. Genau. Nehmen Sie sich zu Hause mal einen Würfel her, also nicht so einen kleinen, da sieht man das nicht so gut. So. Und was sind hier für, welche Farben stehen hier? Nee, da steht eben Rot, Grün, Blau. Und ja genau, und dazwischen die Mischfarben, das ist dann zwischen Rot und Blau. Magenta, zwischen Blau und Grün, Cyan, Blaugrün, zwischen Grün und Rot, Gelb. Also Gelb. Okay, genau so sieht es aus. Okay, und wenn Sie das jetzt hernehmen, dann haben Sie da im Grunde genommen so ein Doppelpyramide. Ja? Genau die haben Sie da. So eine sechseckige Pyramide, doppelt gewissermaßen. Und die Farben hier außerhalb, die gibt es nicht. Das sind die Mischlinien, ja? Doch, schwarz ist hinter dem Weißpunkt, genau auf der anderen Ende des... Genau, ich gucke entlang der Hauptdiagonalen des Würfels. Das ist im Zentrum meines... Nein, das nicht. Also, die liegen dahinter. Ich habe nur den Würfel anders betrachtet. Das ist ja so unüblich betrachtet. Wir sagen immer, wir gucken entlang der Linie eines Würfels. Nein, aber jetzt gucke ich mal entlang der Hauptdiagonalen. Und dann kommt das raus. So, und jetzt können die Klugscheißer herkommen und sagen, ja, aber das ist doch nicht so ein schöner Körper. Ich möchte jetzt einen schönen Körper. Das heißt, der meint jetzt, ich möchte einen Zylinder haben oder er möchte einen Kegel haben. Und sie sagen, können sie alle kriegen. All diese Systeme sind da oben drin. Aber all diese Systeme sind nicht kalibriert. Also vom Prinzip her. Wenn er einen Wert angibt, muss er überhaupt nicht diesen Wert repräsentieren, sondern abgeleitet von dem unkalibrierten RGB. Ja? Und dann gibt es da irgendwelche komplizierten Formeln, die Sie aber immer geometrisch begründen können. Kann sein Doppelkegel, einfacher Kegel. Dann kommt es noch darauf an, wie Sie das genau drehen. Das war auch in einer Folie da, um jetzt die Farbkreise, den Farbordnungen bestimmter Leute zu entsprechen. Ja? Alles das dürfen Sie machen. Ist ein bisschen Geometrie, das dann auszurechnen, so mit Tangens und Arkustangens und so weiter. Aber die Formeln finden Sie dann auch überall. Nur merken, es ist nicht kalibriert. Okay? Und zweitens merken, es ist eine grobe Approximation an unser visuelles System. Denn wir haben schon... Hier entlang der Hauptdiagonalen haben wir dann was? Da haben wir die Helligkeit, ja? Und irgendwie so in einem Kreis oder in einem Sechseck haben wir die Farbbegriff. Da haben wir die... Ja, und was ist Hue? Farbton, ja genau. Helligkeit, Farbton und wo ist die Sättigung? Ja. Abstand hier, ne? Die Entfernung. Und da sehen Sie auch alle Charakteristika, die egal wie auch immer Maximal gesättigte Farben sind relativ selten. Sind welche Farben maximal gesättigt, jetzt physikalisch gesprochen wieder? Farben maximaler Sättigung sind, ja, was? Sind Spektralfarben. Spektralfarben, die sind maximal gesättigt. Okay? Also sind schon ausgezeichnete Farben. Okay, gut. Das ist wichtig zu diesen ersten Systemen. Kann man natürlich noch viel rechnen, kann man viele Formeln suchen, aber das ist ja alles heute kein Problem mehr. Eintippen, Glaubwürdigkeit checken der Webseite, die Sie dann finden. Und wenn Sie meinen, okay, einigermaßen verlässlich, dann so machen. Sie haben gleich noch die Chance, mir Fragen, ach so, ich wollte ja noch den Unterschied sagen, ja, okay, zur Übung zu stellen. Aber müssen Sie natürlich nicht. So. Das ist wichtig hier oben zu. Ganz grobe Approximationen. Und warum hat man das überhaupt gemacht? Warum ist man nicht gleich zu CE Luft gegangen oder so? Warum macht man solchen Quatsch, solche ganz groben Annäherungen? Ja, genau, es ist als Mensch leichter einstellbar. Und natürlich, die Formeln von hier nach da sind sehr, sehr einfach. Also können Sie auch auf einem sehr einfachen Rechner einfach berechnen. Ist keine Sache. Alles andere, werden wir gleich noch sehen, ist ein bisschen aufwendiger. Gut. Naja. Also, haben Sie ganz viel gelernt? Jeder von Ihnen hat jetzt eigentlich schon fast eine Eins. Jetzt noch die Frage. Diese beiden Systeme, das sollten Sie sich ja jetzt in der letzten Woche noch mal genau anschauen. Was verstehen Sie denn unter dem Begriff McAdams? Nee, erst machen wir noch eine andere Frage, bevor wir auf McAdam kommen. Das ist auch so eine typische Prüfungsfrage. Ach komm, erläutern Sie mir doch mal den Begriff Metamerie. Was verstehen Sie unter Metamerie? Ihre Mutter und Ihre Freundin kennt das zwar, kennt vielleicht nicht den Begriff, das könnte sein. Was verstehen Sie unter Metamerie? Was schreibe ich jetzt? Also das müssen Sie schon verstanden haben. Metamerie. Was ist das? Oh Gott. Was ist Metamerie? Jetzt stellen wir uns mal so einen knochentrockenen Physiker vor. Wie erzeugt der Farben? Ja. Genau, der würde sagen, gut, Wellenlängen. Genau. Und was macht er dann aus den Wellenlängen? Da schreibt der Lambda hin, ist die Wellenlänge. Ja. Genau, da macht er irgendein Spektrum. So. Von Welcher Wellenlänge so ungefähr? Bis wohin? Also wie groß ist so eine Lichtwelle? So lang? Oder kleiner? Ja? 500 bis 800 Nanometer, also ganz schön klein. Ja? So, eine Wellenlänge. Genau. Ja, es kommt überhaupt nicht drauf an, aber 500 ist ein bisschen wenig, sagen wir mal, so 450 bis 700. So. Was ist danach? Da ist was wirklich Schönes, ja? Infrarot, genau. Was ist infrarotes Licht? Wärme. Ich glaube, es gibt keinen von Ihnen, der das, also es sei denn, es ist zu heiß, der es unangenehm empfindet. Das ist Infrarot. Und was ist da drunter? Ultraviolett. Und das ist eigentlich nicht so gut. Verbrennt Ihre Haut, Sonnenbrand, all diese Quatsch kommt daher. Gut. Und nach dem Ultraviolett? Ist in der Regel in gelbe Fässer eingesperrt, die in Deutschland so aktuell verrotten, 2000 Stück soll es sein. Gammastrahlen, ja? Okay, radioaktive Strahlen, also aber ist schon ein Stück weit weg. Gut, das ist das Spektrum im Allgemeinen, ja genau. So würde ein Physiker herkommen und das beschreiben. Sagt, das ist dann Licht. Das hat ein Spektrum, so möge es aussehen. Das sind die Intensitäten oder die Leistungen. Okay. Und dann, irgendwer von euch hat es gesagt, wird das abgebildet auf zum Beispiel RGB. Einen Vektor. Okay? Welche Freiheitsgrade haben Sie denn hier? Also wie viele Freiheitsgrade haben Sie hier? 3. Also 3 Real-Zahlen oder reelle Zahlen würden diesen Wert eindeutig spezifizieren. Und hier? Unendlich viele ist schon mal gut. Ja. Das ist eigentlich ein Funktionenraum. Ne? Echter Funktionenraum. Da kann ja jede beliebige Funktion, ob Sie die jetzt analytisch angeben können oder nicht, drin liegen. Ist ja jede erlaubt. Zumindest ist keine verboten. Und das, was er gesagt hat, also Mathematiker würden sagen, das ist ein Funktionenraum. Und der wird abgebildet auf einen dreidimensionalen Vektorraum. Und das ist vollkommen klar, Sie gebrauchten schon diesen fantastischen Begriff unendlich, den aber keiner begreifen kann, aber diese Abbildung kann nicht eindeutig sein. Also kann schon gar nicht bijektiv sein. Das ist einfach nicht eindeutig. Trotzdem kennzeichnet das natürlich eine Farbe eindeutig. Das ist, ja, das ist die Farbe, ist das, was wir ursprünglich gesagt haben, ist eine menschliche Sinneswahrnehmung. Okay? Während das links eine Beschreibung des physikalischen Lichtes ist, des Reizes. Und jetzt gibt es eben verschiedene Reizkurven, das könnte eine zweite Kurve. So sein. Und diese gelbe und diese blaue führen auf denselben RGB-Wert. Ja? Weil, was passiert, wenn wir auf eine farbige Fläche schauen, benutzen wir noch einen anderen Fachbegriff mit unseren Sensoren. Was machen unsere Sensoren? Die bla bla bla, das Spektrum ab. Die tasten das Licht, das Spektrum des Lichts ab. Mit drei unterschiedlich empfindlichen, mit drei Kurven gewissermaßen. Also nicht an einer Stelle, sondern mit einer anderen Apertur, nämlich, was weiß ich, so, solche Kurven. Ja? Tasten Sie das Spektrum ab und dann kann es durchaus sein, dass zwei Kurven exakt dieselben RGB-Werte haben. Also zwei unterschiedliche Spektren haben genau oder repräsentieren genau dieselbe Farbe. Und warum, jetzt erklären Sie mir, wusste Ihre Mutter das? Sie haben jetzt, ich habe 5 Minuten gebraucht, um Ihnen das zu erklären. Einleitend habe ich gesagt, seine Mutter weiß das. Weiß nicht den Namen und so weiter. Das ist nämlich die zweite Bedeutung von Metamerie. Also die erste Bedeutung ist, zwei Spektren erzeugen dieselbe Farbe. Die Spektren sind verschieden, die Farbe ist dieselbe. Das zweite ist, wenn Sie jetzt auf physikalische Farben gucken und Licht betrachten, dann weiß Ihre Mutter, dass die Farben bei unterschiedlichem Licht verschieden aussehen. Wahrscheinlich hat sie gesagt, schau dir das mal bei Tageslicht an. Oder das sieht anders aus. Die Farbe sieht wirklich anders aus. Bei Tageslicht oder bei Kunstlicht. Okay? Das heißt, die physikalische Farbe, okay, unter verschiedenem Licht erzeugt unterschiedliche Spektren und diese unterschiedlichen Spektren werden in unterschiedliche Farben abgebildet. Also dieselbe Farbe, aber physikalische Farbe. Ja? Nicht Licht, nicht Spektrum, kann unter unterschiedlichem Licht ein anderes Spektrum erzeugen, das dann auch unterschiedlich aussieht. Und diese beiden Sachen nennen wir beide Metamerie. Also Meta für viele, viele verschiedene Spektren erzeugen denselben Farbton. Tja. Jetzt haben wir aber ein Riesenproblem. Welches Problem haben wir jetzt? Egal was, ob jetzt RGB oder meinetwegen auch LUV, drei Werte. Wie komme ich denn jetzt wieder auf ein Spektrum? Wenn ich Ihnen gerade erzählt habe, beliebig viele Spektren bilden sich auf dieselbe Farbe ab. Ich muss das aber umkehren. Ja? Wie mache ich denn das jetzt? Ja? Also einer von Ihnen beiden. Also nehmen wir erstmal von oben und dann Sie. Ja? Ja, aber Sie haben doch einen LUV-Wert und möchten genau diese Farbe, die Farbe ist ja eindeutig, möchten Sie ja jetzt von den drei Lichtquellen angezeigt bekommen. Ja, mit welcher Kalibrierung nehmen Sie denn da? Sie haben recht, es gibt beliebig viele Lichtquellen, mit denen das möglich wäre. Also nicht immer, darauf kommen wir heute auch nicht mehr, aber ja. Okay, vielleicht haben Sie eine andere Lösung. Wie wäre es denn einfach, wenn wir die Umkehrung des XYZ, also des Farb-See-Versuche durchführen? Dieser Versuche, die zu den Farbnormtafeln geführt haben. Ja? Wir können LUV umrechnen in können wir umrechnen in Groß X, Groß Y, Groß Z. Groß X, Groß Y, Groß Z können wir umrechnen in was? In CIE-RGB. Und das sind was? CIE-RGB? Ja? Ja, genau, das sind drei Spektrallinien, nämlich eine rote, eine grüne, eine blaue, der Natriumdampflampe. Ja? Genau. Und wir können dann den Versuch umkehren und so die Anteile da reinmischen, können genau die Farbe reproduzieren. Das wäre jetzt einer. Das heißt, wir würden dann die Farbe repräsentieren durch so ein Spektrum. Also es muss kein kontinuierliches Spektrum sein, es kann auch ein diskretes Spektrum sein. Repräsentiert genau dieselbe Farbe. Ja? Okay? Das ist also möglich. Jetzt noch, das sollten Sie auch noch wissen, weil das könnte auch noch so eine blöde Frage sein. Was verstehen Sie denn unter Groß X, Groß Y, Groß Z? Was sind das für Farben? Ja? Ja, wenn Sie so wollen, sind virtuelle Farben, in der Regel sagt man virtuelle Primärvalenzen. Denn eine Valenz ist ja nichts als eine ausgezeichnete Farbe. Ja? Also das wäre eine Valenz. Und das sind, also das wäre sogar eine Primärvalenz. Und das kann man sich durchaus vorstellen als genau eine Linie, die wir dann unterschiedlich bewerten. Das eine so hoch machen, die andere so hoch und so weiter. Und das sind virtuelle. Primärvalenzen. Und warum macht man so einen Quatsch? Ja? Genau, ohne dass wir negatives Licht quasi repräsentieren. Und da hatte man einen Trick bei der Messung und so weiter und so weiter, haben Sie sich alle gut gemerkt. Wunderbar, das sind also virtuelle Primärvalenzen. So, jetzt zu den McAdams-Ellipsen. Ich komme da nochmal drauf zurück, also im Prinzip McAdams. Was hat der McAdams, sicherlich schottische Vorfahren, heißt ja schon fast wie ein Whisky, gut.
Er hat doch, denke ich, Farbversuche gemacht, eben festgestellt, dass allein keine Zeitfragen unterschiedlich sind, die doch auch gleich dargestellt werden,
genau. Genau. Er hat Versuche gemacht, und zwar hat er die Leute gefragt, okay, es gibt diese mit dem kleinen Punkt gekennzeichnete Farbe, Und dann hat er, also nehmen wir hier an, das hat er als Testfarbe genommen. Und dann hat er benachbarte Farben zusätzlich erzeugt. Also meinetwegen die. Und hat gefragt, verglichen mit der Testfarbe, ist es dieselbe Farbe oder sind sie identisch oder sind sie nicht identisch? Und dann hat er gewissermaßen Wahrnehmungsgrenzen herausgefunden. Und da hat er da oben in diesem Diagramm, in dem CE-Diagramm, hat er gefunden, dass das ein relativ großer Bereich ist. Ja? Wo ein normaler Betrachter die Farben nicht unterscheiden kann. Diese Darstellungen sind typischerweise übrigens immer diese Ellipsen sind zehnfach vergrößert dargestellt. Also die sind in Wirklichkeit viel, viel kleiner. Aber wichtig ist für uns die Relation. Denn hier unten, das ist tatsächlich auch eine. Ach, das sehen Sie jetzt gar nicht, ne? Nee. Ja, jetzt komme ich da nicht dran. Aber ich habe einen Stock. Hier, das ist kein Testfehler, sondern da ist auch eine Ellipse, die ist so groß. Und da ist eine Ellipse. Das zweite, irgendwie scheint es auch eine Orientierung zu geben. Ne? Also, so sind sie alle flach gedrückt und da oben. Das hat er beobachtet und herausgemessen. Und was hat er dann postuliert? Was möchte er gerne haben? Er möchte gerne ein solches Diagramm haben. Ja? Genau. Wo wir subjektiv wahrgenommen Gleichabständigkeit haben. Sodass die geometrische Metrik, ist doch ganz einfach, wie würde ich hier in so einem Diagramm den Abstand zwischen zwei Punkten bestimmen? Indem ich gewissermaßen zwischen dem Punkt und dem Punkt würde ich so das Steigungsdreieck nehmen und dann was rechnen? Nach dem Pythagoras würde ich dann so irgendwie x² plus y² und daraus die Wurzel, das wäre so der Abstand. Das ist der metrische Abstand. Und der metrische Abstand in diesem Diagramm soll dem Wahrnehmungsabstand entsprechen. Und genau dazu wäre es nötig, dass diese Ellipsen zu Kreisen degenerieren oder aus den Ellipsen Kreise werden und diese Kreise auch überall im Diagramm etwa gleich groß werden. Genau. So, und was hat der Gute, oder was haben die Leute sich dann gedacht? Wie ist denn dieses Diagramm entstanden? Na, dieses Diagramm ist aus x, y, z, groß x, y, z, durch Projektion entstanden. Und zwar, wir haben letztes Mal die Matrix aufgeschrieben, müssen wir jetzt nicht wieder. Klein x ist gleich groß x durch groß x plus groß y plus groß z. Wir haben also gesehen auch letztes Mal, dass wenn wir das in Matrixform schreiben, sehen wir sofort, das ist eine Projektion, das ist eine echte Projektion. Und alles das, was wir dazu gelernt haben, funktioniert. Also das habe ich auf jeden Fall und da kann ich leicht darüber gehen. Da haben wir die Kritik, es ist wahrnehmungsmäßig nicht gleichabständig. Das heißt, die Metrik, wenn ich so normalerweise einen Abstand berechne, mache ich das nach der Abstandsformel im Zweidimensionalen so, aber das geht auch im Dreidimensionalen. Also mit drei Koordinaten geht das auch. Auch genau Wurzel aus dem Quadrat der Komponenten. So, jetzt sind die hergegangen und haben, steht hier nochmal, wir möchten gleich große Kreise haben, haben sich diese Transformation überlegt. Also anstelle von x haben sie jetzt hier eine andere Größe, nämlich u' ist gleich 4x durch groß x plus 15y plus 3z hingeschrieben. Also eine sehr, sehr ähnliche Transformation, aber eben leicht verändert. Okay? Aber die Ähnlichkeit muss man schon erkennen. Man wollte auch nicht viel weiter weg. Okay? Die könnten wir einfach in eine Matrix schreiben. Da würde in der unteren Zeile eben nicht 1, 1, 1, 0 stehen, sondern da würde drin stehen 1, 15, 3. Ja? Weil dadurch wollen wir ja nachher wieder dividieren beim Normalisieren. Gut. Wie gut hat das denn jetzt geklappt? Achso, und jetzt gibt es noch eine Frage, warum heißt das nicht UV einfach? Hat jetzt gar nichts mit dem UV zu tun. Warum gleich U'? Ganz einfach, weil man historisch lange daran rumgebastelt hat. Also der McAdams hat das irgendwann in den 40er Jahren rausgefunden. Es war eigentlich allen Farbmetrikern klar, dass man das geeignet korrigieren wollte. Man ist aber nicht gleich auf diese Formeln gekommen. Man muss auch bedenken, dass es damals eigentlich fast keine Rechner gab. Das heißt, die Leute mussten das alle von Hand mit Papier und Bleistift ausrechnen, und Rechenmaschine vielleicht noch. Das war schon sehr, sehr mühsam. Und wie gut ist es denen jetzt gelungen, nach langem bis 76 überlegen, das ist gewissermaßen das Ergebnis. Naja, mit viel Recht kann man sagen, okay, du hast es versucht, hast das Ziel aber verfehlt. Ja, denn was einigermaßen geklappt hat, ist die gleiche Größe. Also, nicht wirklich, aber es ist verglichen mit dem, ich habe es sogar nebeneinander gestellt, damit Sie es da mal sehen können. Ja. Also diese beiden, also da waren die Unterschiede ja riesig. Hier diese kleine Ellipse verglichen mit der großen Ellipse. Ja, jetzt sieht es halt so aus, so und so. Pi mal Daumen ungefähr gleich groß. Das mit der Annäherung an Kreise, tja, viel guter Wille ist nötig, aber wenn wir den haben, was soll das, alles dieses Gerede? Wir können da jetzt zynisch sein, ja? Das ist das, was standardisiert wurde. Und das ist das, was man heute benutzt. Ja? Okay. Also es hat nicht exzellent funktioniert, aber ja, akzeptabel funktioniert. Auf jeden Fall hat es die Community akzeptiert. Das muss man einfach sehen. Gut. Das ist es. Was können wir denn jetzt da mitmachen? Oder jetzt noch was. Eins ist noch wichtig. Okay. Das ist die nächste Folie, ist eigentlich noch. Es passiert noch eine noch eine Transformation, nämlich von U', V'. Das ist einfach sehr ähnlich zu dem, das kann man dann auch grafisch darstellen. In dieser nicht perfekten Form, aber es ist eine Form. Was bleibt aber erhalten? Was ist der große Vorteil? Alles das, was wir an Vorteil hier bei dem ursprünglichen Diagramm hatten, also bei der Farbnormtafel, die bleiben erhalten. Das heißt, vollkommen klar, die Spektralfarben liegen wieder am Rand. In der Mitte, naja, in der Mitte ist gut, also irgendwo hier so, verzerrt sich natürlich alles, ja. Aber die ganz gesättigten Farben sind am Rand und dann verwaschen die Farben langsam. Wir haben hier wieder eine gerade, also die Magenta-Linie in den unterschiedlichen Formen. Gut, alles das bleibt erhalten. Und vor allen Dingen, was vor allen Dingen erhalten bleibt, ist eine Eigenschaft. Wo liegen in dem Diagramm die Mischfarben zwischen zwei Primärvalenzen? Das ist eine Farbe, das ist ein Blau hier. Und das hier ist ein, was? Irgendwo noch ein Grün, ne? Ja, das hilft jetzt nicht. Also, naja, schiebt was ein bisschen dahin, da ist es auf jeden Fall noch ein Grün. Und dazwischen, alle Farben, zwischen der geraden Verbindungslinie, genau dazwischen liegen alle Mischfarben. Das ist natürlich wirklich was Starkes, ne? Weil jetzt können wir anfangen zu rechnen. Okay? Wir können wirklich anfangen zu rechnen, weil wir wissen, alle Mischfarben liegen hier zwischen. Und das ist was wirklich richtig Starkes. Und das bleibt erhalten. Unter der Bedingung additive Farbmischung, ja? Okay, also für die additive Farbmischung kann man ein U'-V'-Diagramm erzeugen, das genau dieses berücksichtigt. Also genau diese Farbmischungsrechnung nach wie vor ermöglicht. So, was haben wir jetzt noch gemacht? Halt, ich wollte zu dieser Formel zurück. Jetzt haben wir U' und V'. Und was machen wir jetzt? Aus U' und V' machen wir U' und V'. So, und jetzt schauen Sie sich die Formel mal an. V'. Das hier vorne ignorieren Sie mal. Einfach das, wenn er stehen würde, U' ist gleich U' minus UN'. Was würde Ihnen das sagen? Was passiert da mathematisch? Sie sollten nicht die Formeln auswendig lernen, das ist mir wichtig, sondern Sie sollten verstehen, was da passiert. U' ist gleich U' minus UN'. Da wird eine Kurve wird verschoben. Und zwar um den Wert UN. Ja? Also wenn Sie so eine Formel sehen, es ist nichts anderes als eine Verschiebung. Es ist nichts anderes als eine Verschiebung im Koordinatensystem. So, und dann wird es noch mit irgendeiner Konstanten multipliziert. Na, Gott sei es drum. So, das heißt, was passiert hier jetzt noch? Ich rechne es erst aus in U-V'. Da ist noch alles in Ordnung. Und dann rechne ich dieses aus. Und was passiert? Im Ursprung liegt jetzt U, hier, UN-Strich, UVN-Strich, ist jetzt der Ursprung. Das heißt, diese Kurve ist aus dem rechten Quadranten in den Ursprung verschoben worden. Und was ist dieses UN-Strich und dieses UV-Strich? Ist das Referenzgrau oder Referenzweiß? Ja? Das heißt, diese ganze Kurve, die wir hatten, ist einfach so verschoben worden, dass jetzt im Ursprung, also auf dieser Linie, grau ist. Also gewissermaßen, wenn Sie so wollen, ist der Weißpunkt des Systems in den Ursprung verschoben worden. Ja? Der Weißpunkt des Systems, hatten wir letztes Mal darüber gesprochen, ich habe das jetzt so ein bisschen ignoriert mit der Farbtemperatur. Ja? Hier der Weißpunkt, irgendein Weißpunkt des Systems, der ist, also wenn das jetzt, naja, also muss man schon gucken, in dem U-Strich, ne, da ist V-Strich, U-Strich, in dem Diagramm wird der in den Ursprung verschoben. Mehr ist das nicht. Okay? Und dann wird noch, und dadurch haben wir einfach folgende Eigenschaften. Das hatten wir, entspricht eben auch unserer Wahrnehmung. Es gibt kein grünliches Rot, weil grün ist auf der linken Seite der U-Achse, ja, und rot ist auf der rechten Achse. Und ein Wert kann nur entweder negativ sein, dann ist es grünlich, oder positiv sein, dann ist es rötlich, oder es kann null sein, dann ist es neutral. Okay? Ich weiß, das ist alles, es sind so viele Einzelheiten, die man sich merken soll, aber trotz alledem sollten Sie das auf jeden Fall mal verstanden haben. Das ist nicht mystisch, sondern es ist einfach alle Mathematikkenntnisse zusammengenommen. Also alles, was hier ist, ist der rötliche Bereich. Alles, was da ist, ist der grünliche Bereich. Was nach oben geht, ist gelb. Und was nach unten geht, ist blau. Okay? Und ansonsten, alles das, was hier schön geschlossen war durch eine Gerade, ist jetzt, bleibt eine offene Kurve. Können wir nichts machen? Also wir können diesen Kurvenzug ausrechnen. Das heißt, wir können von da ausrechnen bis da. Das können wir. Okay. Aber geschlossen muss diese Kurve nicht sein. Gut. So ist es jetzt. Halt. Wie spät haben wir denn jetzt? Oh, muss schon bald Schluss machen. Gut. Jetzt noch dasselbe, auch das sollten Sie verstanden haben. Es gibt eine Alternative. Bewusst nochmal, es gibt eine Alternative zu dieser U-V-U-V-Stern Geschichte. Und diese Alternative ist CE-Lab. Und jetzt identifizieren Sie mal den wichtigsten Unterschied. Also hier ist immer noch der Tippfehler drin. Ne? Hier steht jetzt natürlich A-Stern, B-Stern. Ne? Wo sind denn die A-Strich-Werte, B-Strich-Werte geblieben? Frust, die gibt es nicht. Die gibt es nicht. Also gibt es auch nichts Äquivalentes zur Farbnormtafel, da wo wir dieses schöne Rechnen machen können. Ja? Diese Mischungsrechnung gibt es in der Form so nicht. Okay? Weil hier gleich nicht in Drittel heißt der dritte Wurzel aus. Es wird also nicht linear projiziert wie hier, ja? Sondern es wird gleich nicht linear verzerrt. Okay? Das heißt, all diese Rechnungen für uns einfach handhabbarer, da wo wir schöne Rechnungen ausführen können, zum Beispiel Interpolationen machen, ist in U-V'. Genau diese Strichvariante oder was auch immer gibt es in LAB nicht. Gibt es einfach nicht. Ist nicht definiert. Okay. Und das ist auch der Grund dafür, also das ist wirklich jetzt ein tieferer Grund, wo sich diese beiden Systeme unterscheiden. Für Drucker oder Leute, die üblicherweise subtraktiv mischen, ist dieses schöne Rechnen, dieses schöne Verhalten der additiven Farbmischung in dem U-Strich V-Diagramm vollkommen ohne Bedeutung. Das interessiert die Leute nicht. Und darum gibt es dann ein paar Leute, die behaupten, gut, das L-Stern C-Lab wäre genauer im Farbabstand. Also hier in der Farbabstandsformel um den Farbabstand zu bewerten, wäre es genauer. Kann sein, muss nicht sein, kommt genau drauf an. Wir wissen, beide Systeme machen riesige Fehler. Ich erinnere nochmal an diesen Versuch, diese Ellipsen zu Kreisen, zu gleich großen Kreisen zu machen. Ist ja schlicht und einfach in die Hose gegangen, also mit so einfachen Transformationen. Das gibt es hier gar nicht, können Sie hier gar nicht darstellen. Sie können natürlich sehr wohl immer wieder den Versuch machen, okay, ich drucke was anderes und messe auf der einen Seite und berechne aus diesen Transformationen das dann, ja, und lasse es dann subjektiv von einer Personengruppe beurteilen. Gut. Das ist der Unterschied und damit will ich im Grunde genommen, ich weiß, ich habe Sie vollkommen überlastet wieder. Also ich sehe das, wenn ich in Ihre Augen schaue. Es war nicht schlimm. Also irgendwo, ich bin ganz sicher, dass jeder etwas aus dieser Stunde mitgenommen hat. Also so ein bisschen was. Wenn Sie mal in die Verlegenheit kommen, darüber diskutieren zu müssen, dann merken Sie sich genau folgende Sachen. Beides sind Metriken zur Farbabstandsbestimmung. Also immer wenn es darauf ankommt, einen Farbabstand zu bestimmen, dann können Sie diese Metriken benutzen. Aber C-Lab hat keine zugehörige Farbnormtafel. Diese zugehörige Farbnormtafel ist für uns wichtig beim Rechnen mit additiver Farbmischung, um Mischfarben zu bestimmen. Können wir da drin nicht. Das heißt, natürlich können wir das, aber wie auch immer, wenn wir etwas Ähnliches konstruieren, wird es nicht die Verbindungsgerade sein. Es wird keine Gerade sein zwischen zwei Punkten, sondern irgendeine Kurve. Und wenn ich sage irgendeine Kurve, dann meine ich irgendeine Kurve, überhaupt nicht gleichmäßig. Ja? Okay. In A-Stern, B-Stern ist es im Allgemeinen nicht gerade. In U-Stern, V-Stern ist es übrigens auch nicht gerade. Ja? Weil da kommen dann, als erstes ist es nur eine lineare Projektion. Da ist die Welt noch in Ordnung für unser Rechnen. Aber dann, wenn ich dann linear verzerre, auch mit dieser Wurzel 3, dann ja, wird alles schief im Grunde genommen. Da auch. Also C-Luft wird gegenüber C-Lab bei additiver Farbmischung, also für uns bei Monitoranwendungen typischerweise benutzt. Ganz einfach, weil gerade Linien bleiben gerade. Alle Mischfarben liegen auf der Verbindungsgeraden. Okay. Es gibt die Farbnormtafel. Im Druckbereich, wo aber die subtraktive oder die autotypische Mischung, weil alle Pigmente sowieso nicht ideal sind, also auch nicht ideal subtraktiv mischen, ja, muss man sowieso das über Wertetabellen regeln. Da hat sich C-Lab durchgesetzt, weil die Vorteile, die C-Luff hat, für die Leute unbedeutend ist. Darf man sie auch nicht schimpfen, sie brauchen es einfach nicht. Und leider gibt es viele Missverständnisse, denn exakt Ellipsen werden zu gleich großen Kreisen, also die McAdams-Ellipsen, da haben beide bei versagt. Okay? Das ist das Ergebnis. Hier nochmal eine Sache. Auch das sollten Sie noch sagen. Gegenüber dieser ganzen Imperfektion, die wir jetzt schon haben, gibt es noch etwas. Das können Sie natürlich jetzt alles rechnen mit dem 2-Grad-Normbeobachter oder dem 10-Grad-Normbeobachter. Was heißt denn das? Da nochmal. Was ist ein 2-Grad-Normbeobachter? Die zu beurteilenden, ja? Genau, die zu beurteilende Farbfläche sehen wir unter einem Winkel von 2 Grad. Und das heißt in etwa, also ich habe einen ziemlich kleinen Daumennagel, aber so in etwa die Größe am ausgestreckten Arm, etwa diese Größe. Oder das sind die Testflächen. Oder eben 10 Grad, das ist dann schon deutlich größer. Ja, das sind dann schon solche. Gibt ein bisschen andere Werte, aber Sie können genau dieselben Rechnungen durchführen. Es gab große Kritik, und das stimmt auch, dass selbst mit diesen Formeln, so fehlerhaft sie sind, die Fehler werden immer größer, wenn ich auf sehr kleine Farbflächen gehe. Und das ist jetzt ein Bild, das ist bei Monitoranwendungen, das zeigt hier einfach, wie groß ist der Sehwinkel, und zwar angegeben in Minuten für ein Pixel. Ja? Bei unterschiedlich großen Farbauflösungen ist egal. Das, was nämlich gilt, ist, das gilt schlicht und einfach, bei kleinen, für kleine Farbflächen, also zum Beispiel ein Pixel, sind sie alle farbenblind. Das heißt, brandmarken Sie nie eine Kollegin oder einen Kollegen als farbenblind, weil Sie sind es auch. Aber nur eben für ganz kleine Flächen, das sehen Sie auch. Das heißt, wenn Sie hier geringe Kontraste annehmen, das Cyan, wenn ich hier rübergehe, ganz kleine Fläche, Da ganz links, Sie müssen es mir glauben, ich kann es auch noch sehen, ja? Da gibt es noch gerade so eine kleine Fläche, aber es ist wirklich schlecht zu sehen. Also das als Demonstration, dass für kleine Flächen farbenblind werden. Die sind genau das gleiche wie hier unten, nur eben so, dass ein geringerer Kontrast ist und dann können Sie es gar nicht mehr da nehmen. Und da gibt es dann Korrekturen dafür, Small Field, also Kleinfeldkorrekturen für kleine Sehwinkel in Minuten jetzt hier, 32 Minuten, 32 Minuten ist ein halbes Grad, also ab da beginnt es jetzt, dass man das ein bisschen korrigieren muss. Also diese Farbabstandsformel, aber was sind die Korrekturen? Sind einfache multiplikative Größen vor unseren U-Stern oder V-Stern und L-Stern Werten. Sie sehen aber, dass zum Beispiel das V-Stern schon bei 4 Minuten zu 0 wird. Das heißt, ob Sie da noch einen Unterschied haben, V-Stern war was? Welche Farbe? Eher gelb oder eher blau? Können Sie nicht mehr unterscheiden. Und woran liegt das physiologisch? Erinnern Sie sich an das Raster von Sensoren, von Farbsensoren? Blau war in großen Abständen die Blauempfindlichkeit. Und wenn es eben kleiner ist, dann erwischen Sie gar nicht mehr immer einen Blausensor. So einfach ist das. Gut, ich glaube, ich habe Sie jetzt genug gequält. Aber natürlich haben Sie gerade heute, es gibt übrigens noch eine Vorlesung, aber die ist eher im echten Vorlesungsstil, nächstes Mal nochmal wieder, zur Farbe, wo wir diesen ganzen Einsatz ja, in der Visualisierung dann uns überlegen. Können Sie sich ja mal zu Hause schon überlegen. Habe ich schon gesagt, Rot und Blau, die Temperaturen in einem See, Sie möchten warmes Wasser gerne mit Rot kennzeichnen, so wie auf dem Kran, Wasserkran, und kaltes Wasser mit Blau. Und welche Farben wählen Sie dazwischen? Wir haben das schon diskutiert, Vorschlag war zum Beispiel Magenta, okay. Ja, kommen Sie ruhig rein. Traut sich nicht. Magenta wäre eine Möglichkeit, aber es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten. Und denken Sie das mal im Kontext der U-V-Kurve. Und ob Sie da vernünftig interpolieren könnten. Und was immer vernünftig jetzt heißt, damit lasse ich Sie mal alleine stehen. Das diskutieren wir unter anderem nächstes Mal. Könnten Sie jetzt diese kleine Vorlesung halten? Alles das, was ich jetzt Ihnen erzählt habe. Okay.
Nein? 1:1.
Nein, 1:1 geht nicht. Aber mit nicht mehr Fehlern, als ich heute gemacht habe. Weiß man nicht, ne? So, ich hoffe auf jeden Fall, dass jeder von Ihnen was mitgenommen hat. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Dass diese Zusammenhänge nicht einfach nur mathematischer Klumpatsch ist, sondern dass das alles Schritt für Schritt und in einer vergleichsweise langen Zeit, also überlegen Sie das, von 1931 bis 1976, gut, da war der Zweite Weltkrieg dazwischen, aber es ist trotzdem eine lange Zeit. 45 Jahre haben sich diese Schritte eben entwickelt und die fielen nicht vom Himmel. Das waren durchaus schwerwiegende Kompromisse, aber jetzt heute wissen wir es. Und heute können wir damit arbeiten und wie wir damit arbeiten, schauen wir uns das nächste Mal an. Also, vielen Dank.